Natürlich haben die 187 das so ein bisschen andere Dinge zu tun Backstage als wir jetzt. Die haben auch gesagt, die finden uns geil, aber die würden halt jetzt allein für ihr Image niemals in Erwägung ziehen, mit uns Musik zu machen.
Herzlich willkommen zu Tonspion, der Popkultur-Podcast. Mein Name ist Nicole Ankelmann, meine heutigen Gäste sind Mike und Daniel oder auch Schneesin von den 257ers. Die Essener haben mit Hömmer gerade ein neues Album veröffentlicht, auf dem sie unter anderem dem Ruhrpott huldigen. Mit ihnen habe ich also über Heimatverbundenheit gesprochen, wie es ist, von einem großen Radiosender plötzlich ignoriert zu werden und warum die Jungs von 187 Straßenbande eigentlich doch ganz nette Kerle sind. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen im Tonspion-Podcast. Ich begrüße Daniel und Mike von den 257ers.
Hallöchen, hi.
Euch habe ich vor allen Dingen eingeladen, weil ihr aus dem Ruhrpott kommt und mir das sehr nahe ist. Euer Albumtitel mit Hömmer. Ne? Ich weiß nicht, ob das der Rest von Deutschland versteht, aber ich verstehe das natürlich. Ist euch das egal, ob der Rest das versteht oder wissen eure Fans sowieso, wo der Hase langläuft?
Ja, ich glaube, die wissen mittlerweile, wo der Hase langläuft. Die können das auch ganz gut verstehen mittlerweile. Wir haben ja schon immer solche flapsige Mundart, hätte ich jetzt fast gesagt, Ruhrpott-Mundart benutzt und ja, ich glaube, da sind die schon ganz gut gebrieft.
Ja, voll, voll. Und ich glaube, den Song fühlen auch, also mindestens im Pott fühlen das alle den Song so. Also der lässt sich ja auch ganz gut auf andere Pottstädte übertragen. Und wir kriegen auch genug Einsendungen von und Nachrichten von Leuten aus quer aus Deutschland, die den Song auch fühlen, obwohl sie nicht daherkommen.
Wobei ich sagen muss, dass ich komme halt aus Dortmund und ich habe in Essen gearbeitet, in Kettwig, 2 Jahre lang. Und ich bin mit Essen nie warm geworden. Also ich finde schon noch, man hat ja mal versucht, aus der ganzen Region irgendwie die Metropole Ruhr zu machen. Ich finde, das hat nicht so richtig funktioniert. Also für mich ist Essen Essen, Bochum ist Bochum und Dortmund ist Dortmund. Und das ist für mich alles irgendwie sehr unterschiedlich. Von Gelsenkirchen will ich jetzt hier überhaupt nicht
reden. Nee, das ist tatsächlich bei mir auch der Fall, schon alleine wegen Fußball.
Wo spielt Essen jetzt gerade? Wie vierte Liga ist
es? Regionalliga, aber wir sind tatsächlich Erster und hoffen auf die Dritte. nee, wir spielen keine große Rolle mehr, aber dennoch gibt es halt Bochum, Gelsenkirchen, wie du schon sagtest, Dortmund, Essen. Das sind halt ganz strikt getrennte, auch nach Farben sortierte Städte, die man nicht einfach so in eine Stadt knallen kann. Nee, das geht nicht.
Die wenigsten spielen ja dann auch überhaupt in der ersten Liga. Ich denke mal, Schalke auch nicht mehr ganz so lange. Und der VfL ist jetzt, oder? Keine Ahnung, wo ist der VfL? Man,
weiß ich, auch, ich kenne mich mit
Bochum ist, glaube ich, tatsächlich zweite Liga noch.
Nichts mit Fußball am Hut.
Im Ruhrpott kommt man, glaube ich, an dem Thema einfach nicht vorbei. Man hat ja sonst nichts, ne? Außer euch dann vielleicht noch.
Ja.
Ist die Verbundenheit zum Ruhrpott wirklich so extrem, dass es für euch nie in Frage kam, vielleicht auch eben um musikalisch nochmal irgendwie irgendwas Neues Fass aufzumachen, die Stadt zu verlassen?
Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich bin, glaube ich, allgemein so ein Michael vor das Mikro getreten. Ich bin allgemein so ein Heimatmensch, dass es, glaube ich, für mich nichts damit zu tun hat, dass es jetzt die Stadt Essen ist. Wäre ich in Köln geboren und aufgewachsen, weil das so die nächste Option von hier aus wäre, so eine große Stadt, in der man medientechnisch und so starke Vorteile hat gegenüber dem Ruhrgebiet wahrscheinlich, wäre das für mich genauso keine Option gewesen. Also ich bin jetzt nun mal in Essen aufgewachsen. Ich habe mir die Stadt, in der ich geboren bin, nicht ausgesucht. Ich liebe meine Stadt einfach, weil mein Leben mich mit dieser Stadt verbindet. Meine Freunde, alle Menschen, die ich hier kennengelernt habe, die Schulen, die ich besucht habe und dass man hier einfach jeden kennt.
Das ist genau das, weswegen andere Leute gehen übrigens, ne? Dass man jeden kennt. Das ist ein Grund für viele Leute, die Stadt zu verlassen.
Ja, nee, also ich bin wie gesagt kein Essen-Mensch, aber ein Heimatmensch einfach. Daran liegt es, glaube ich, dass ich hier nicht weg will.
Ja, das ist tatsächlich für viele Leute der Grund. Und ich habe jetzt gerade auch schon mal, wir hatten gerade schon mal uns mit jemand anderem unterhalten. Und da habe ich gesagt so, wenn ich jetzt noch Single wäre und nicht die Familie schon hätte, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen anders darüber denken. Ich bin zwar super gerne hier und das ist meine Heimat, wird die auch immer bleiben. Aber ich glaube so zumindest mal Holland, allein wegen der Lebensweise da oder wie du schon sagtest, Berlin oder so, das hätte mich schon angesprochen und so ein Jahr hätte ich das schon mal ausprobiert, glaube ich. Aber ich habe die Chance verkifft. Ich habe, glaube ich, einfach zu lange im Studio rumgesessen und habe die Chance dann ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen, als ich jung war.
Ich weiß gar nicht, ob das so geht für ein Jahr. Also ob das so Leute, gibt es Leute, die das so hinkriegen? Kann man sich so sagen, ich gehe mal für ein Jahr woanders hin?
Ich kenne ein paar, die das gemacht haben, ja.
Also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin und merken nach einem halben, dreiviertel Jahr, boah, alles klar, das ist nichts für mich, ich muss hier weg. Also ich merke das manchmal schon nach einer Woche Berlin gemerkt, dass, boah, hier könnte ich nicht ich würde, die Stadt würde mich auffressen. Das ist einfach zu viel los, das ist einfach zu viele Möglichkeiten.
Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um nach Berlin zu ziehen.
Ja, aber wie lange? So, nee, also da gibt es zu viele Bars, das Nachtleben in Berlin und so. Da bin ich ganz froh, dass hier um Essen um 23 Uhr die Bordsteine hochklappen, so mehr oder weniger, bis auf ein, zwei Clubs.
Wenn jetzt sowieso in Essen die Bordsteine sowieso schon immer um 23 Uhr hochgeklappt werden, fühlt es sich für euch anders an oder dadurch, dass ihr im Studio sitzt oder zusammen Dinge macht, ist es eh wurscht?
Ja, wir waren ja, also klar hat sich einiges geändert, aber wir waren jetzt eh nie so die Nightlife-Menschen, Mike und ich tatsächlich. Wenn Nightlife dann hier im Studio, und das können wir immer noch so lange wir wollen machen, das macht sich eher bemerkbar durch, die hat an der Tanke geben, die ab 10 Uhr geben die an der Tanke auch am Nachtschalter keinen Alkohol mehr raus. Das ist für mich eine Sache, die ich krass bemerkt habe. So.
Nee, also so viel hat sich jetzt nicht geändert. Meine Familie war betroffen, meine Oma und meine Mutter hatten Corona und das war mal so eine Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe, das ist schon ein bisschen heftiger. Meine Oma hatte aber Gott sei Dank gar keine Symptome, witzigerweise, obwohl die 80 Jahre alt ist und wow, nur noch 40 okay. Kilo wiegt. Die hatte einfach nichts. Meine Mama war ein bisschen schwerer, aber ist jetzt auch wieder fit. Ja, und meine Frau ist Krankenschwester und so, also bei uns ist das Thema schon ein bisschen akuter am Start. Also tagtäglich wird da irgendwie drüber gesprochen und so. Deshalb mache ich mir auch mehr Gedanken. Dadurch hat sich halt ein bisschen was verändert. Aber jetzt so in unserem Alltag, wie Schniesen schon sagte, wir gehen einkaufen, machen uns hier im Studio was zu essen, gehen abends nach der Arbeit nach Hause, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Bis auf, dass unsere Kinder jetzt ab Montag wieder nicht in den Kindergarten dürfen, haben wir gerade gesagt bekommen, hat sich da jetzt nicht so viel und geändert.
Freut eigentlich. Freut man sich dann, nee, wenn die lieben Kleinen wieder den ganzen Tag zu Hause sind?
Ja, mit Sicherheit, das wird schön. Drei wunderschöne Wochen werden. Das wird überhaupt kein Stress.
Mal so. Also vor zwei Wochen war bei uns ganze Family, also Frau, Kind, ich, alle komplett, haben wir flach gelegen, so grippaler Infekt halt, auch wieder so, okay, ey, lass vorsichtig sein, nur zu Hause bleiben. Da haben wir wirklich eine Woche lang alle drei aufeinander gehockt so. Und da ist manchmal schon so, boah. Bin ich froh, wenn er wieder in den Kindergarten geht? Bin ich froh, wenn meine Frau wieder arbeiten geht? Bin ich froh, wenn ich wieder ins Studio kann? So. Aber jetzt zu der Weihnachtszeit irgendwie finde ich es, ich feiere diesen Weihnachtsflair halt einfach sowieso mega und ist, glaube ich, ganz geil, jetzt mal wieder ein bisschen den Kleinen zu Hause zu haben, morgens gemeinsam zu frühstücken
kommt,
und so.
Kommt Weihnachtsstimmung bei euch auf? Also ist das...
Voll.
Okay.
Ja, bei uns voll. Ganze Haus dekoriert, den Tannenbaum geholt, zusammen Tannenbaum holen gewesen und Glühwein getrunken. So, abends dann so auf dem Hof sitzen oder vor der Tür jetzt so Glühwein. Wir sind jetzt öfters mal Glühwein wandern gegangen, sind wir einfach mit dem Kinderwagen und zwei Thermoskannen um den See und haben dann Glühweinchen getrunken und ach, war ne, schön. Überall draußen, ne, die Leute schmücken ja trotzdem. Bei uns in der Straße gehen die da auch ganz gut ab und haben hier so alle ihre Weihnachtsmänner rausgestellt und alles beleuchtet. Nee, ich finde, ich habe öfters abends, gerade wenn es dunkel wird und man sich da so ein Glühweinchen trinkt und vorm Tannenbaum sitzt und zu Hause alles leuchtet, kriege ich schon Weihnachtsstimmung. Ja. Also ganz klar, die Weihnachtsstimmung lasse ich mir von Corona nicht vermiesen.
Ja, vor allen Dingen haben wir ja, wie wir schon gesagt haben, beide einen dreijährigen Sohn und ich glaube, mit kleinen Kindern ist Weihnachten halt einfach Weihnachten. So.
Ja, die wollen jeden Tag ihren Adventskalender aufmachen und weiß nicht. Das ist schon, Weihnachtsstimmung ist schon da auf jeden Fall, ganz klar. Klar, das große Familienfest bleibt jetzt aus.
Also ich habe mir vorgenommen, jetzt die Tage vor Weihnachten auch mich mal so ein bisschen abzukapseln, eine Woche, damit man hundertprozentig sicher sein kann, nicht irgendwie jemanden anzustecken. Und meine Oma und meine Mutter hatten es eh schon. Also wir können eigentlich relativ normal Weihnachten feiern, würde ich jetzt fast behaupten. Meine Onkel und meine Tante kommen zwar nicht vorbei und so, also ein bisschen was ist anders. Aber eigentlich ist Weihnachten so, wie wir es immer feiern.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also bis auf die Personenanzahl.
Dann musst du dir das dreimal überlegen, ob du jetzt quasi 14 Tage in Quarantäne gehst und wirklich dich gar nicht mehr rausbewegst, was natürlich schwierig ist und wo dann die erste Depression auf dich wartet oder vielleicht auch schon die 12. Und nur damit die Eltern sicher sind und ob sie dann wirklich sicher sind, weißt du auch nicht, weil wer will schon derjenige sein, der seine Eltern umgebracht hat?
Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt Nachbarn habe, die Ärzte sind und wie gesagt, meine Frau ist Krankenschwester und ich glaube, wenn man sich eine Woche vor Weihnachten ein bisschen zurückzieht und höchstens noch einkaufen geht, ganz vorsichtig und so, und dann halt immer noch keine Symptome hat, dann kann man eigentlich, glaube ich, auch zu seinen Eltern gehen. Also
wenn man mal wieder in den KitKat möchte, kann man jetzt da zumindest zum Corona-Test hin. Also die Optionen gibt es ja, aber so richtig safe ist das ja auch alles nicht. Also ich denke immer, naja, ehrlich gesagt, sollen sie doch jetzt alles dicht machen? Ich finde es auf jeden Fall schwierig und ich finde die Weihnachtsstimmung trotz Glühwein. Aber wie gesagt, mit Kind ist es wahrscheinlich was anderes. Wenn die beide drei sind, war das so geplant? Also habt ihr euch abgesprochen oder war das ein Zufall?
Nee, es war absoluter Zufall. Absoluter Zufall.
Ja, Schniesen hatte schon viel länger den Wunsch nach dem Kind. Und wie das halt so ist, geht das halt manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer und dann waren wir am Ende zur gleichen Zeit.
So, ah, Nachmacher. Das ist doch so, wie wenn Frauen sich die gleiche Jacke kaufen, wie die Freundin hat und so. Oh, ey, echt jetzt?
Ja, dann sind so kleine Kinder. Wir waren auch kurze Zeit keine Freunde mehr, deswegen.
Nee, ist halt mega cool. So, wir profitieren ja davon, dass wir gemeinsam mit unseren Kids was machen können. So,
gibt's dann, vielleicht gibt es ja dann bald eine, gibt es nicht mal eine Kinderplatte vielleicht, also Kinderlieder? Wäre das eine Option?
Ja, sind wir schon, die Idee steht schon lange, also seit 1-2 Jahren steht die Idee schon fest. Wir warten jetzt noch ein bisschen, machen jetzt erstmal noch unser nächstes Album und danach werden wir uns an das Kinderalbum setzen.
Ihr solltet das machen, bevor sie 18 sind, ne? Ja. Nur mal so, damit sie auch noch was davon haben.
Ja, ja, nee.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich denke mal nächstes Jahr.
Es ist ja auch nicht nur für unsere Kinder, es ist ja für alle Kinder.
So, vielleicht Ende nächsten Jahres.
Ich glaube sogar tatsächlich, dass mein Kind, der neigt dazu ein bisschen frech zu sein, der würde auf jeden Fall sagen, dass er meine Musik gar nicht hören möchte. Der würde nur seine Musik hören wollen.
Hören die eure Platten?
Ja, ausgewählte Lieder. Also der spielt sich auf seiner Tony-Box. Das ist ja so ein Gerät, wo man so kleine Figuren draufstellt, wo man Lieder drauf machen kann. Da habe ich ihm die Lieder draufgezogen, von denen ich der Meinung bin, dass er die auf jeden Fall hören kann. Die stellt er sich immer drauf und will immer die Lieder hören. Und das am Anfang fand ich es mega cool, dass er auf unsere Songs abfeiert. Und mittlerweile ist einfach nur noch nervig, egal wo, wir sitzen im Auto, dies, das, mach Roboterpferd an, Papa, mach Roboterpferd an, mach zu Hause an, der will halt die Songs will dann immer hören. Und irgendwann, boah, schon wieder, dein Ernst. Können wir nicht mal Radio hören?
Ja.
Jetzt kommt ein neues Album und normalerweise würde ich jetzt denken, ihr seid auch eine Band, die gerne live spielt und die touren würde, was sie ja jetzt nicht tun kann. Wird das irgendwann zu einem Problem? Die Einnahmen fallen ja weg. Müsst ihr da schon irgendwie euch jetzt neue, braucht ihr neue Ideen oder habt ihr vielleicht Jobs, in die ihr nochmal zurück könnt, wenn das hier noch ewig so weitergeht?
Also das ist ein heikles Thema bei uns gerade, das beschäftigt uns mindestens das letzte halbe Jahr extrem. Nein, uns sind die Einnahmen so krass eingebrochen, wir haben keine Rücklagen gehabt, nichts, wir haben schon Vorschüsse für nächstes Jahr ziehen müssen, wir nagen also wirklich richtig, richtig krass am Hungertuch, Mike hat ein Haus gekauft, ich baue eins und das genau zu der Corona-Zeit jetzt, das war alles nicht so geplant.
Am Hungertuch ist aber auch nett formuliert, also ja. Wir können schon noch essen.
Ja, ja, nein, aber es ist wirklich so, also das Finanzamt ist uns auf den Fersen, also wir haben so gerade im Monat auf jeden Fall die Kohle, um über die Runden zu kommen. Ist jetzt nicht so, dass wir, wie du gesagt hast, ja, ja, wird schon, guck mal, nächstes Jahr oder so. Also nee, das ist wirklich schon so, ey, wenn das jetzt nächstes Jahr mit live nichts wird, dann ist wirklich bei uns, dann ist Game Over so. Also davon Streaming genau. Und so, davon werden wir nicht reich. Nee, absolut nicht.
Hättet ihr irgendeine andere Option?
Ja, klar. Also wir haben schon eine Lehre gemacht, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder im Supermarkt als Einzelhandelskaufmann arbeiten und der Schniesen ist Verfahrensmechaniker. Das kann er sich bestimmt auch nicht nochmal vorstellen.
Ja, auch keinen Bock drauf, nochmal in der Plexiglas-Werkstatt zu arbeiten oder so. Nee, also wir haben jetzt also quasi als zweites Standbein haben wir natürlich noch so YouTube und Twitch und natürlich die Streaming-Einnahmen und so. Aber das ist natürlich alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn die Festivals und die Touren wegfallen, das ist wirklich, also ich würde es auf über 80% unserer Einnahmen schätzen, so die wir brauchen, um leben zu können, würde das auf Dauer darauf hinauslaufen, entweder wirklich in den alten Job zurückgehen zu müssen oder sich halt um andere Jobs bewerben. Es haben sich natürlich auch jetzt, also wenn wir jetzt das Worst-Case-Szenario jetzt mal durchspielen würden, so wären, da haben wir heute oder gestern, glaube ich, noch drüber gequatscht, wäre wahrscheinlich die letzte Option so, ich wäre so Team Radio wahrscheinlich, würde mich beim Radio bewerben, da würde ich irgendwie versuchen, einen Job als Moderator vielleicht bei irgendeinem Radiosender zu bekommen, irgendwie sowas. Und Mike hatte, glaube ich, gesagt, er hätte Bock auf so Medienagentur als Berater, als in der Marketingrichtung was zu machen. Man kennt halt jetzt durch die ganze Sache, wir machen das ja schon seit 15 Jahren, die Mucke, kennt man natürlich viele Leute und hat viele Connections und die wissen halt auch die Erfahrung und die Fähigkeiten von einem zu schätzen über die lange Zeit, dass die natürlich auch bereit wären, wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, dass es da genug Leute gibt, die bereit wären, uns eine Chance in einem anderen Business-Zweig zu geben, weil die uns halt kennen und unsere Erfahrung schätzen mit der Musikbranche, da irgendwie anders Fuß zu fassen, ohne vielleicht in dem Beruf selbst jahrelang Erfahrung zu haben. Also ich bin da recht zuversichtlich, ich würde vielleicht irgendwo einen Job als Moderator oder sowas bekommen oder Radio oder sowas. Und ja, wir kennen uns ja auch mit Musikmarketing mittlerweile tatsächlich ganz gut aus. Also als beratender Job in so einer Marketingagentur vielleicht gar nicht verkehrt. Musikexperte, Mike als Musikexperte in einer Marketingagentur.
Ja, also Werbung, Radio, also solche Dinge, die halt einfach im Prinzip das sind, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen, das ist so das, was wir uns vorstellen, glaube ich.
Hauptsache, du wirst nicht VIP-Experte beim Frühstücksfernsehen.
Nee, ich glaube nicht. Also, nee, Frühstücksfernsehen, da muss man auch zu früh aufstehen. Nee.
Ja, eben, das ist ja ganz furchtbar. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da immer die Jobs auf der Straße liegen, weil ich mal denke, um die Uhrzeit, da will doch keiner arbeiten. Also ich meine, da müssten die doch irgendwie ständig Leute suchen, weil wer will denn schon so früh ran müssen? Oder überhaupt auch im Radio. Also nach irgendwie morgens, ich habe dann mal, wenn ich irgendwie so Frühdienst habe, auch am Wochenende, dann sitzt da irgendeine arme Sau. Ich mache das im Homeoffice, die arme Sau sitzt aber dann leider irgendwo im Radiosender sonntags morgens um 4.
Ja, ja, ich würde mich schon für das Abendprogramm dann bewerben, glaube ich.
Dann kann er immer aus.
Ja, ja, ja. Das kann man sich dann, glaube ich, als Quereinsteiger kann man sich das, glaube ich, nicht aussuchen.
Ja, sind aber auch die unbeliebteren Sendeslots, ne? Also ich tatsächlich so die morgens von, ich glaube, die Morning Show ist in jedem Radiosender, glaube ich, der größte und erfolgreichste, meistgehörte Slot. Also ich glaube, dass die Chancen stünden nicht schlecht, nachts von 23 bis 6 Uhr morgens Techno-Songs zu spielen.
Ja. Ja, gut, das ist auch keine geile Zeit.
Das nein,
also wahrscheinlich nicht. Wo ich habe immer so das Gefühl, auch als ich umgezogen bin nach Berlin, die Radiolandschaft hier ist halt eine ganz andere als das, was wir in NRW hatten. Also mich hat es eigentlich immer, vielleicht habe ich die richtigen Sender nicht gefunden, aber mal, sagen wir mal, abgesehen von 1Live und 2, 3 lokalen Stationen ist es ja doch eher, boah, hat es mich nie so richtig gekickt. Ich weiß nicht, ob da ja, in den letzten
ruhig,
Jahren irgendwas passiert ist.
Du kannst ruhig scheiße
ist,
sagen.
Ja, okay, ja, die Radiolandschaft in NRW ist halt einfach scheiße. Ja. Und die, quasi seid ihr eine Band, die von, höre ich ja nicht mehr, aber seid ihr eine Band, die von 1Live gespielt wird?
Gar nicht mehr.
Nee, gar nicht mehr. Wir hatten halt unsere Zeit da mit Holland und Holz und haben da auch die 1Live-Krone gewonnen als beste Band tatsächlich. Noch nicht mal Hip-Hop-Actes.
Genau.
Gegen die Ärzte oder so, ne? Oder
ja, gegen die Beginner, Silbermond, die waren alle mit bei uns, ja, in der Kategorie, aber die haben wir abgehängt.
Also wir haben eine Zeit lang mal ganz gut das Radio kaputt gemacht, aber sind jetzt nicht so, dass wir es hundertprozentig darauf anlegen, weil dann müssten wir unseren ganzen Stil komplett ändern. Wir machen einfach so, wie es uns gefällt und selber Radio hören. Klar, wenn es gute Songs sind, dann kann man ja auch noch mal ein bisschen wechseln.
Ja, und wir.
Aber seid ihr denn, glaubst du denn, dass eure Musik nicht mehr radiokompatibel ist? Also, dass ihr da euch so in eine Richtung entwickelt habt, dass es, oder zumindest nicht mehr 1Live kompatibel? Ist das so? Ich weiß jetzt gar nicht.
Also finde ich halt überhaupt nicht. Das wäre das, was ich sagen wollte. Ich finde, wir haben die letzten Jahre trotzdem super radiokompatible Songs gemacht. Also mit zu Hause waren wir eigentlich davon überzeugt, dass 1Live uns jetzt mal wieder spielen würde. Aber irgendwie ist das mit den letzten Singles, obwohl die meiner Meinung nach alle Radiohits hätten werden können, sind wir einfach gar nicht gespielt worden. Ich meine, wir haben auch mal einen etwas größeren Appell an die Radiolandschaft gemacht, Anfang des Jahres, wo im ersten großen Lockdown, als wir ein Autokinokonzert gespielt haben, das ist auch ganz gut rumgegangen, so in der Musikszene, und wurde rumgeschickt. Keine Ahnung, ob sich da Radiosender von uns auf die Füße getreten haben fühlen, wo wir gesagt haben, ey Leute, jetzt, gerade jetzt, wo kleine Künstler Kohle brauchen, ey, spielt die kleinen Künstler, ihr braucht keinen Robbie Williams und was weiß ich, wie sie alle heißen, spielen und die ganzen großen, irgendwelche Adels, spielt doch mal die kleinen Künstler. Ja, und hat sich aber nichts geändert.
Nee, ich glaube eher, dass sich nicht unsere Musik fürs Radio verändert hat, sondern mehr so das Radio für unsere Musik, weil die jetzt nur noch auf Spotify-Playlisten gucken und so, und wenn man da irgendwie sich künstlich reinkauft, dann ist man natürlich mit mehr Aufmerksamkeit am Start und wird halt eher wahrgenommen. Ja,
ist echt so ein neuer Maßstab, ne? Also wenn ja, du nicht in den großen Spotify-Playlisten stattfindest, dann giltst du irgendwie quasi, so habe ich das Gefühl, zumindest gerade für die Radiolandschaft, irgendwie als irrelevant oder so, weiß
ich
nicht.
Ja, nicht vorhanden.
Ja, aber da muss ich dir sagen, das gilt, glaube ich, wirklich für die Radiolandschaft in NRW. Das kann ich irgendwie zumindest von den Sendern, die man, also was haben wir in Berlin? Wir haben Radio 1, wir haben Flux FM, plus halt noch diverse andere, die ich auch gar nicht so, Star FM und so, die ich gar nicht so viel höre, aber das ist halt hier eben, und das war das, was mich immer, sobald ich nach NRW reinfahre mit dem Auto und dann irgendwann kannst du halt die Berliner Sender nicht mehr empfangen und dann bist du halt irgendwann in Niedersachsen und dann kommst du nach NRW rein und das Erste, was dir dann wieder um die Ohren fliegt, ist 1Live. Ja, ich weiß ich nicht, also ich ist vielleicht nicht so schlimm, da nicht gespielt zu werden.
Ehrlich. Nee, also ich glaube auch, wir mussten uns ein bisschen damit abfinden, dass wir auf einmal die Aufmerksamkeit von denen nicht mehr gekriegt haben. Und das war schon so ein bisschen so, dass wir so diesem Luftschloss hinterhergerannt sind, dass das wird schon wieder klappen und so. Aber jetzt bin ich da eigentlich auch voll bei dir, dass ich sage, mit dem ganzen Schmutz, der da gespielt wird und auch immer wieder die gleichen Songwriter, das ist ja auch das, wo der Otto-Normalhörer gar nicht drauf guckt. Das sind ja auch immer so eine Handvoll Menschen, die Songs schreiben und produzieren. Und das ist ja eigentlich nur so ein Lobbyismus halt, ne? Also du entweder findest du da statt oder du kommst da auch niemals rein. Einfach.
Ja, die Kost muss auf jeden Fall maximal leicht sein, so, sonst wird das nichts.
Ich habe gesehen, ihr hättet normalerweise jetzt beim World Club Dome Winter Edition gespielt. Eben Engerfest und Dimitri Vegas, Like Mike, das ist halt alles schon sehr kommerzielle Musik. Ja. Seht ihr euch da? Ist euch erstmal egal, in welchem Umfeld ihr spielt? Fandet ihr, dass ihr da reingepasst hättet, wenn es jetzt dann stattfinden würde, was es ja wegen Corona nicht tut?
Also unser großes Glück ist, dass wir uns da mal ganz am Anfang Gedanken darüber gemacht haben, wo wir reinpassen. Das hat sich aber ganz schnell im Sand verlaufen, weil wir haben schon Heavy-Metal-Festivals gespielt. Wir wären, glaube ich, auf dem Wacken ganz gut angekommen. Wir haben Parukaville gespielt und haben da laut der Aussagen vieler, vieler Leute, die wir getroffen haben, mit die beste Show gespielt, obwohl da eigentlich nur Techno läuft den ganzen Tag. Also wir haben auf vielen Festivals überzeugt, wo man erstmal nicht damit gerechnet hätte, dass wir das da machen. Und jetzt sehen wir das eigentlich mehr so sportlich. Also wir sind am Anfang so, boah, jetzt wirklich Schlagerfestival, wo ab 70 Einlass ist. Aber wir ziehen das dann da einfach durch und nachher kommen alle immer begeistert zu uns. Das ist mehr so sportlich, also sich zu beweisen irgendwo.
Ja, ist auch, ich mag dieses Experimentelle mal zu gucken, boah, so glaubst du, die Leute werden uns da feiern? Komm, egal, machen wir einfach. Und gerade so World Club Dome, ey, warum nicht mitnehmen? Guck mal, geile Acts, so, ob wir jetzt zu denen passen, ist mir eigentlich wurscht. Wir machen coole Mucke und wenn die da keinen Bock drauf haben, dann haben sie halt keinen Bock, aber ich will da hin, so klar, natürlich. Und dann machen wir das. Also wir haben ja auch nicht nur das, was die Festivalsachen, wir haben auch schon die Supercharge-Show von Olli Geissen gerockt, so irgendwie. Also das, wir haben alles mitgenommen und da gibt es halt einige wenige Ausnahmen, wo ich vielleicht nicht mitmachen würde, aber sonst macht einfach Bock überall.
Was gibt's was? Also würde dir was einfallen, was du jetzt so spontan, wo du sagst, also das sind so Sachen, die kämen jetzt nicht in Frage für uns?
Bei mir ist es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spontan. Ich würde niemals irgendwie in einem Fußballstadion auftreten während eines Fußballspiels, weil ich selber halt Fußballfan bin. und ich war damals bei dem DFB-Pokalfinale Dortmund gegen Frankfurt mit in Berlin und habe gehört, dass man trotz der teuersten Anlage der Welt einfach kein Wort von Helene Fischers Gesang gehört hat, weil das ganze Stadion gepfiffen hat, als die arme Frau aufgetreten ist. Also es war so übel, man hat nichts mehr gehört, die Ohren haben einen wehgetan vor Pfeifen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst, wenn du vor einem vollen Fußballstadion, wo nur Fußballfans drin sind, wohlgemerkt, eine Show spielst. Ja.
Ich hab sogar ein konkretes Beispiel. Kennst du diese, ich glaube, RTL2-Sendung Naked Attraction?
Ja.
Und die wollten Promi-Special machen und haben mich angefragt und da habe ich abgesagt.
Es ging, glaube ich, mehr um Shows.
Ja gut, aber da hättest du ja nicht performt, oder? Hättest du auch performt?
Nee, performt hätte ich ja nicht, aber das wäre jetzt zum Beispiel, wo eine Grenze erreicht wäre. So showmäßig, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt, ne. Also so bei so einem Schlagerfestival wäre ich schon so, boah, okay. So mit Willi Herren und was weiß ich, wie sie alle heißen, da auf, ich weiß nicht, ey, ob ich da nicht raus wäre.
Ja, wir sind ja Popkultur-Podcast und wir sprechen da auch ganz gerne mal über Vorlieben, die ihr so habt. Also wir, wenn ihr, okay, mit Kindern ist es natürlich jetzt gerade wahrscheinlich trotz Corona schwierig, auch mal so Zeit für sich zu finden, eben weil die jetzt demnächst auch wieder viel zu Hause sind. Aber streamt ihr, also guckt ihr irgendwie auch Serien oder eher Dokus oder...
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein krasser Netflix-Junkie. Serien-Binge-Watching, Vollgas, also klar, wenn die eine Serie durch ist, gucke ich, okay, welche jetzt, so, also ich gucke gar kein Fernsehen, Netflix to the fullest.
Ja, ich habe es jetzt gerade für mich entdeckt, aber ich bin eigentlich nicht so, ich möchte immer ganz gerne, aber erwische mich dann immer wieder, wie ich einfach mit meiner Frau rede, ist ein bisschen...
Oh mein Gott.
Ja, ich finde es auch super schrecklich. Am nächsten Morgen, was hast du wieder gemacht?
Also, ich glaube, das mit euch geht nicht mehr lange.
Nee, ich glaube auch. Nee, tatsächlich, wir gucken nicht so viel Fernsehen und wenn dann halt mal irgend so einen Film oder so. Aber Serien sind so, die zwingen einen so weiterzumachen und irgendwie komme ich da nicht rein.
Weißt du, was du zuletzt gesehen hast?
Ja, zuletzt habe ich The OA geguckt. Eine mega kranke, experimentelle Serie, die leider nach 2 Staffeln abgesetzt wurde, aber die hatte so viele gute Kritiken, so viel Gutes gehört, dass ich mir die trotzdem die ersten 2 Staffeln reingezogen habe und die hat auch ein relativ abgeschlossenes Ende. Spoiler, also positiver Spoiler, könnt ihr trotzdem gucken, auch wenn die abgesetzt wurde. The OA, mega gute Serie. Und jetzt gerade habe ich Ozark angefangen. Ist auch eine Netflix-Serie, wo es um eine Familie geht, die...
ist jetzt auch alles nicht top aktuell.
Ne? Nein, ist nicht top aktuell, weil da die aktuellen ja Dinge habe ich alle durch. Alles, was so neu kam, habe ich jetzt durchgezogen. Von über Mindhunter und wenn die neue Staffel Vikings kommt, ist meine Frau dann immer direkt, hat sie Bock. Und alles. Also ich warte gerade auf die neuen Walking Dead Klamotten, finde ich alles gut. Ich warte gerade auf das Spin-off von Game of Thrones, da wäre ich natürlich auch sofort dabei. Also das wird noch, also alles, was aktuell ist, habe ich eigentlich durch und warte auf die neue Staffel. Diese Amazon-Serie mit den Superhelden, The Boys, mega gut, warte ich auf die neue Staffel gerade. Also da gibt's einiges. Aber immer wenn gerade von nix eine neue Staffel draus ist, fange ich halt irgendeine Serie wieder an, die gerade irgendwie bei Netflix in den Charts oder so ist oder wo ich im Internet lese, gute Serie, dann direkt rein.
Wir haben in der vorherigen Folge hart über Game of Thrones gelästert.
Nee, ich finde Game of Thrones, ich fand am Anfang immer, ist ja, ich habe immer gesagt, das GZSZ mit Rittern. Aber als ich dann ein paar Folgen geguckt habe, war ich dann doch hart angefixt und wollte weiter durchziehen. Und ich habe Gott sei Dank erst bei Staffel 6 angefangen, Game of Thrones zu gucken und musste nicht dieses Leid durchmachen, was große Game of Thrones-Fans alle machen, muss immer dieses ein Jahr auf eine neue Staffel warten. Ich habe dann ab Staffel 6 so durchgesuchtet, dass ich nur noch irgendwie ein halbes Jahr auf Staffel 7 warten musste und hab das voll durchgeballert. So, und ich finde großartige Serie.
Der Felix Kramer hat es verglichen, also für ihn ist das Augsburger Puppenkiste, was ich auch ein ganz schönes.
Also ja, das trifft, also ich hab's geguckt und ich finde es halt krasse Effekthascherei einfach. Also es ist so, das ist schon in den ersten drei Folgen war einfach so viel Zeug, was man vor 5 Jahren gar nicht hätte zeigen können, weil das dafür keine Abnehmer gefunden hätte. Aber jetzt sind die Menschheit anscheinend so abgestumpft und mag es, wenn, keine Ahnung, über Leichenteile rumfliegen, Vergewaltigungen und so eine Scheiße. Das kann ich, also, habe ich immer noch keinen Bock drauf. Ich kann noch nicht mal in irgendeinem Film, wenn kurz so eine Vergewaltigungsszene ist, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Achso, nee, ich feiere, sowas feiere ich halt voll, mega. Also ich war immer.
Boah Gott.
Nee, ich feiere das echt voll. Warum? Boah Gott.
Das schneiden wir mal raus.
Ich finde sowas mega nice. Also ich feiere solche.
Vergewaltigungsszenen, ich finde sowas mega nice.
Hey, ja, ich finde sowas. Also
ich glaube, das meint er nicht.
Ich so, kommt halt super schlecht. Gewalt, Blut, Intrigen und was weiß ich nicht. Also, ich finde das mega geil bei Game of Thrones. Hat mich voll. Diese Sachen, dass auf einmal, was weiß ich, dass da auf einmal Leute sterben, von denen du dachtest, was, ich dachte, das wird safe eine Hauptperson, dass die da so ein bisschen Grenzen gebrochen haben, dass auf einmal das genau, die ganze Story.
Aber das ist doch genau das Problem. Dann hast du dich gerade so mit einer Person irgendwie so, denkst, ach ja, der ist ganz cool und so. Und dann ist der schon wieder weg und dann musst du dich schon wieder auf irgendwie.
Ja, aber das meine ich ja genau mit Effekthascherei. Das meine ich genau mit Effekthascherei. Die haben genau mit diesen Sachen gearbeitet, wo die Menschen halt übelst von getriggert werden. So, weißt du, wenn immer wieder so Leute sterben, die halt voll feiern oder wenn es ganz brutale Morde gibt oder ganz detailreiche Vergewaltigungsszenen und sowas. Das ist halt nicht meins, das ist echt Effekthascherei in meinen Augen. So, weißt du, das ist einfach so. Keine Ahnung, wir machen jetzt mal so krass, wie noch nie jemand war. So, keine Ahnung, hat mir nicht gefallen.
Ja doch, ich fand's echt gut. Und es spricht ja auch für sich, dass, glaube ich, Game of Thrones mit uneinholbarem Abstand die beliebteste Serie aller Zeiten ist. So. Finde ich sehr gut.
Ja, das heißt aber, dass Mike und ich irgendwie, wir gehören einfach, wir sind halt anders als die anderen.
Ja, nee, es gibt ja so einen Schlag. Es gibt ja wirklich, es soll Menschen geben, die Game of Thrones nicht geil finden. So. Und das ist okay für euch. Aber ich finde die Serie, ich fand sie tatsächlich geil. Und genau das, was Mike daran nicht mag, finde ich halt tatsächlich gut. So dieses unkonventionell, dieses halt mal Grenzen brechen, halt nicht immer so wie jede Serie zu sein, sondern halt einfach mal den Hauptdarsteller nach der zweiten Staffel einfach mitten in der Folge sterben lassen. So. Einfach so das mal wagen, finde ich gut.
Ich hab's mit Koriander verglichen. Es gibt ja auch, also entweder man mag Koriander oder man mag Koriander nicht. Und so ein bisschen ist auch Game of Thrones, finde ich.
Ja, das kommt hin. Wobei ich glaube, mehr Leute mögen Game of Thrones als Koriander.
Wahrscheinlich. Also ich mag kein Koriander und kein Game of Thrones.
Oder Oliven
wäre auch so ein Beispiel. Ich finde es ja schon so schwer auszuspringen. Echt, findest du Oliven? Ja.
Ich glaube, Koriander mögen mehr Leute als Game of Thrones. Das ist der ganze arabischsprachige Raum und Asien.
Also weltweit?
Ja, weltweit. Ja, okay. Ich habe jetzt von Deutschland geredet, so. Keine Ahnung. Ja, aber du hattest gerade bei Oliven so komisch reagiert. Warum?
Ja, ich dachte immer, ich mag halt Oliven. Ich weiß, gibt es viele Leute, die keine
Oliven. Ja, also ich habe das Gefühl, es gibt einige. Also ich liebe Oliven auch, aber es gibt, glaube ich, auch, also alle, die ich kenne, die Oliven nicht mögen, finden sie auch einfach richtig pervers ekelhaft. So. Der Mike mag auch keine Oliven.
Okay, nee, aber pervers ekelhaft finde ich sie nicht. Also okay. Ich finde auch nicht. Nee, ich bin so, wenn die irgendwo drin sind, wo es passt, ja, aber ich esse die jetzt nicht so roh, da habe ich keinen Bock drauf.
Also ich kann, egal welches Gericht, wenn da drei so Korianderblätter drauf sind, schmeckt das für mich gleich. Also dann schmeckt das nach nichts anderem mehr. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, ob das so sein soll. Muss das so? Keine Ahnung.
Ich habe auch mal gedacht, so, wie Koriander soll nach Seife schmecken. Probier mal so pur Koriander, weil ich es halt oft, auf, so, wenn ich auch so, wenn ich asiatisch koche, auf eine Suppe oben drüber streusel halt einfach zum Beispiel auch nur, so zum Garnieren, da habe ich einmal so ein komplettes Korianderblattkäse. Ich finde gar nicht, dass es nach Seife schmeckt. So. Also keine Ahnung. Weiß nicht.
Ja, dann ist es wirklich, dann ist es ist halt ein Problem.
Wie mit dem Zungerollen. Der eine kann es, der andere nicht. Ja, so ist es.
Ja, genau. Ich hab, oder auch Augenbrauen, mit einer Augenbraue nur hoch und so. Das ist ja auch, kann ja auch nicht jeder. Ja. Genau. Ich habe natürlich noch andere Fragen. Und zwar, wenn ihr jetzt eure Spotify-Playlist, also sagen wir mal, vielleicht ist auch irgendeine andere, Deezer, es gibt ja noch viele andere Anbieter, Apple Music, Tidal, wie sie alle heißen, aufmacht, was wäre der letzte Song, den ihr gehört habt?
Bei mir ist es, glaube ich, Oh Yeah von Yellow.
Bei mir ist tatsächlich super ausgefallen. Bei mir ist es von Nada, Amore Disperato. Ich habe so alte Disco-Nummern angehört gestern und das ist von Nada, Amore Disperato. Das ist das Letzte, was ich gehört habe.
Aber ich finde Oh Yeah das von ist Yellow schön. Ist auch sehr experimentell, oder nicht?
Kenne ich gar nicht.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht
gerechnet. 40 Jahre altes Lied von einer 80er-Jahre-Band so.
Er sagt mir vom Titel her nichts.
Nee, weil es gibt einen Radiosender, der heißt, also die Geschichte ist, es gibt jetzt einen Radiosender, der heißt 80s, und der ist jetzt ganz neu im Digitalradio, und auf einmal gucke ich so 80s, nice, und seit einer Woche gibt es diesen Sender und ich pumpe nur noch diesen scheiß Sender 80s, mega gut, und da laufen dann immer wieder so Songs, wo ich dachte, boah, was ist das denn für ein geiler 80er-Jahres-Song, boah, direkt Handy auf, runterladen, ab in meine Playlist, und heute bin ich halt auch ins Auto gestiegen, yo, ich muss nochmal diesen geilen Song von gestern hören, und hab den dann vorhin noch mal im Auto gepumpt, weil ich den ziemlich nice finde.
Ja, du, die 80er sind mein Thema. Aber auch in der letzten Folge waren auch die 80er ein großes Thema und die neue deutsche Welle und...
Ja, damit sind wir ja auch groß geworden.
Denn die 90er sind natürlich viel geprägt von Grunge, aber eben auch viel von Eurodance und von diesem ganzen DJ Bobo und Snap und so Quatsch. Und für mich sind die 80er, was natürlich viel damit zu tun hat, wie alt man damals wahrscheinlich war und wie man aufgewachsen ist. Aber also ich bin sehr froh, ich bin vielleicht nicht froh, heute so alt zu sein, aber ich bin froh, dass ich die 80er zumindest schon musikalisch schon bewusst erlebt habe.
Ja.
So kann man es, glaube ich,
ausdrücken. Ja, wir haben die nachgeholt durch unsere Väter, aber das ist auf jeden Fall auch die Musik, die bei uns am meisten hängen geblieben ist. Also,
ja, ich glaube, die 90er.
Klingt jetzt so, als wäre ich so alt wie eure Mutter. Entschuldigung.
Nee, also, nee, nicht unbedingt. Klingt
nee, also bei mir sind es ganz klar die 90er, die richtig hängen geblieben sind. So, das war meins. Michael Jackson, Backstreet Boys, NSYNC, Take That, das ist bei mir.
Das meinte ich, genau das. Ach ja, genau. Heute ist eine neue Single erschienen von Britney Spears mit den Backstreet Boys. Hast du die schon gehört?
Nee. Möchte ich aber auch nicht.
Laber doch nicht. Okay, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Nice.
Nein, wirklich. Matches. Sie heißt Matches. Kannst du gerne mal reinhören. Ist, ja.
Schwierig.
Werde ich mir gönnen. Ja, das ist ja auch mal, das Problem. Man verbindet diese Musik ja auch nicht mit der Qualität an sich, sondern mit der Zeit, die man mit dieser Musik erlebt hat. So, das ist ja immer das Problem. Ja. Deswegen sagen ja auch viele von unseren Oldschool-Fans auch immer, boah, früher wart ihr viel besser und so. Das darf sich ja jede Band anhören. Ihre alten Alben sind die besten. Klar, weil ihr da 16, 17 wart und voll die geile Zeit habt und uns da besoffen im Park angehört habt und nicht auf dem Weg zur Arbeit. So, und weil da noch alles unbeschwert war. Und ihr verbindet das mit der Zeit. Die ja, merken aber meistens gar nicht. Ich merke das ja auch manchmal nicht, dass ich mir denke so, boah, was, früher war das und das, fand ich aber auch besser. Nee, das war nicht besser. Die Mucke von dem und dem Künstler XY ist jetzt genauso geil und anders geil, aber das war die Zeit, die ich mit dieser Musik erlebt habe, die ich damit verbinde.
Nein, es ist sogar vieles auch aus den 80ern natürlich schon auch sehr billig produziert. Also da hörst du die Bontempi-Orgel und dann, ne, viel mehr ist es dann auch nicht, aber es funktioniert irgendwie trotzdem, weil es natürlich auch noch neu war. Und ich meine, weil wir einfach jetzt irgendwie 40 Jahre später, ist es auch wahrscheinlich schwierig, ihr wisst das besser als ich, weil ihr Musiker seid, das Rad neu zu erfinden. Wobei ihr ja da schon darauf achtet, irgendwie euch da nicht einzuschränken. Also so in was so Genres angeht, seid ihr da ja, sagen wir mal, fließend. Also so wie andere sind genderneutral und ihr seid so ein bisschen genreneutral.
Ja, das stimmt schon tatsächlich. Also das ist beim 257-Album, wie nennt man das, irgendwas und Segen, was sagt man?
Fluch und
Segen. Fluch und Segen bei einem 257ers-Album ist natürlich, dass du, wenn du zwei Singles gehört hast, die du mega geil findest, kann es sein, dass du das Album kaufst oder streamst und einfach 10 Songs total kacke findest, weil halt wirklich jeder Song anders klingt. Vom Punk-Song über die Ballade bis hin zur Techno-Version und weiß nicht, also da gibt's immer alles dabei, so, ne? Und 90er-Hip-Hop-Style. Also das ist auf jeden Fall ein buntes Potpourri an Genres immer auf unseren Alben.
Was würdet ihr so sagen, was war denn der Künstler oder ja doch vielleicht ein expliziter Künstler, der euch langfristig so den Impact gegeben hat, also der vielleicht sogar irgendwie dafür gesorgt hat, dass ihr die Richtung eingeschlagen habt, die ihr jetzt eingeschlagen habt? Also gab es da, gibt es einen speziellen Künstler oder
Tom? Ich finde so einen speziellen Künstler nicht, das ist immer so phasenweise, ne? Also wir haben, glaube ich, angefangen, so richtig das Rap-Ding ernst zu nehmen.
KIZ,
durch KIZ oder Favorite, die wir damals halt sehr, sehr gut fanden. Dann haben wir jetzt bei unserem neuen Album, würde ich sagen, die Jungs von STP, die uns mit als Vorgruppe genommen haben auf ihrer letzten Tour, haben uns da ganz krass beeinflusst, dass wir auch mal ein bisschen mehr mit Singen arbeiten und auch mit Instrumenten, die wir sonst nicht benutzen. Und
genau, also Dinge einfach...
Oh, ruhig.
Und uns einfach Dinge trauen, die wir uns vielleicht vorher nicht getraut haben, wo die uns auch ins Gewissen geredet haben und gesagt haben, ey Leute, macht doch einfach die Mucke, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr eine schnulzige Pop-Melodie machen wollt, dann macht doch, wenn ihr da Bock drauf habt. Und denkt nicht immer so, ja, das feiern die nicht und bla. Und jetzt am Ende des Tages, wenn man jetzt so rückblickend auf unser aktuelles Album schaut, dann sieht man das zum Beispiel jetzt zu Hause. Der Song, wo man hätte erwarten können, okay, unsere ganzen Hardcore-Mutanten, wie wir sie nennen, sagen so, ey, was ist denn das für eine Schnulze, ist der erfolgreichste Song von allen 4 oder 5 Singles, die wir jetzt released haben. Also, ja, weiß ja nicht.
Ich finde ihn auch ehrlich gesagt am besten, sorry.
Ja,
ich
find's klar. Auch tatsächlich. Aber es gibt halt...
auch wenn es Essen ist und nicht dort.
Man hat halt immer das Gefühl, das war ganz interessant, dass der Vincent von SDP das gesagt hat, man hat als Künstler schnell so ein ganz verzerrtes Bild über die Meinung deiner Fans, weil die Sachen scheiße finden, die sind ja viel lauter als die, die einfach nur auf Stream und klicken und das hören, so. Und das merkt man aber immer erst, wenn man so wirklich mal so das mit Abstand betrachtet. Wie jetzt, was ich zu Hause hat jetzt, ich habe keine Ahnung, 2 Millionen Streams, sage ich jetzt einfach mal, klar, und unter einem YouTube-Video sind dann 5 Kommentare, die sagen, boah, mega die Schnulze, bah, mach den Kack aus, habe ich früher, ihr seid nicht mehr so cool wie früher, aber dann guckst du und der Song hat 2 Millionen Streams, ja, okay, 1.700.997 Leute haben den Song halt einfach nur angehört und nichts darunter geschrieben, so, also das ist jetzt im übertriebenen Sinne.
Du, das kannst du vergleichen mit den Corona-Leugnern oder Corona-Maßnahmen-Demonstranten, wenn man die mal auf die komplette deutsche Bevölkerung runterbricht, dann sind es eigentlich, aber die sind halt einfach laut.
Genau, ja, das ist das. Und das ist das Problem, dass man sich voll oft...
Die Arschlöcher sind immer am lautesten.
Ja, dass man sich dann voll oft triggern, aber auch wirklich lässt. Man lässt sich dann als Künstler, wenn deine Musik dann kritisiert wird, will man sich am liebsten bei jedem anrufen und eine 2-stündige Diskussion über seinen Kommentar ausdiskutieren und dem ganz deutlich klar machen, dass er nicht recht hat, dass es gut ist, was wir da gemacht haben. Man sagt, ey, Musik ist Kunst und Kunst ist ja bekanntlich die größte Geschmackssache der Welt. Nach Koriander und ja, also da sollte man sich, glaube ich, nicht jedes Kommentar so krass zu Herzen nehmen und einfach weiter sein Ding durchziehen und die Mucke machen, worauf man Bock hat. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig als Künstler, jetzt gerade auch in Deutschrap, da nicht mit dem Strom zu schwimmen und einfach nur das zu liefern, was die Leute hören wollen, weil dann wird es so ein krasser Einheitsbrei und deutscher Rap ist halt gerade dabei, sehr einheitlich zu klingen, so wirklich nach Schema F produzierbar zu sein, so als gäbe es so ein Erfolgsrezept momentan, so fühlt es sich an. Und ja, da wollen wir schon gegen den Strom schwimmen und dieser Entwicklung auf jeden Fall nicht zu sehr in die Karten spielen.
Wenn wir so von Deutschrap reden, eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Also ich klar kenne ich dann die Namen und ich kenne dann auch Songs, aber also eure Texte sind weder sexistisch noch antisemitisch. Also das scheint ja zu gehen.
Es funktioniert, ja.
Ja, wer hätte das gedacht? Muss diese Provokation sein? Gehört das einfach dazu? Vor allen Dingen, die andere Frage, die ich mir dann noch stelle, ist, werdet ihr von, sagen wir mal, Leuten wie 187 Straßenbande oder Kollega Capital Bra und so, werdet ihr von so Leuten wahrgenommen und ernst genommen oder geht ihr denen am Arsch vorbei und die euch auch? Trennt man das, weil ihr einfach eher auf der Spaßseite seid und die anderen sind eher so auf der Arschlochseite, kann ich das so sagen?
Nee, kann man ruhig sagen. Arschlochseite ist schon in Ordnung. Man kann das schon voneinander trennen, aber wir jetzt so im Backstage, wenn man sich trifft, machen das in der Regel nicht. Natürlich haben die 187 das so ein bisschen andere Dinge zu tun Backstage als wir jetzt. Aber wenn man sich über die Wege läuft, dann ist man cool zueinander. Wir hatten auch mal wegen einer gemeinsamen Klamottenmarke, die wir beworben haben, also nicht, weil wir die zusammen verkauft haben, sondern weil wir die beide beworben haben, über Ecken ein bisschen was miteinander zu tun, und die haben auch gesagt, die finden uns geil, aber die würden halt jetzt allein für ihr Image niemals in Erwägung ziehen, mit uns Musik zu machen. So. Also die Außendarstellung ist immer tatsächlich eine andere, als es im Hintergrund ist. Bei uns hat mich auch schon mit in Nightliner genommen und hat mir in der Schweiz sehr ausgeholfen mit etwas zu rauchen und so. Und also der ist ein super lieber Kerl. Die ganzen 187 Jungs sind eigentlich nette Kerle, die halt irgendwann mal einen falschen Abzweig genommen. Naja, die haben irgendwann mal einen falschen Abzweig genommen, einfach so, und haben deshalb halt viel Scheiße gebaut und nicht mehr so den Bezug zur Realität. Aber ich glaube, im Kern sind das schon eigentlich alles nette Jungs. So.
Ja, sind's auch. Also ich glaube, das ist eher auch der Hörerschaft und den Kids heutzutage und der gesamten, ich sag mal, der aktuellen Schulhof-Mentalität, glaube ich, ein bisschen geschuldet. Dieses Durchschein zum Sein ist momentan präsenter denn je. Also das war zu meiner Zeit, da kommt man sich auch schon alt vor, aber zu unserer Zeit, so als Mike und ich zur Schule gegangen sind, da war es absolut kein Thema, sich zum 12. oder 13. Geburtstag Roberto Cavalli oder was weiß ich, wie heißen die Marken, Versace-Pullover oder Balenciaga-Pullover zu wünschen für 500 Euro, sondern eine Carrera-Bahn und ein PlayStation-Spiel oder irgendwie davon zu mit 15 davon zu reden, in eine Rolex zu investieren. So, also das ist ja totaler Quatsch. Und aber klar, die Kids finden das geil, die ganzen Marketingagenturen, die Labels wissen, womit man Kohle verdienen kann, gerade was die Kids hören wollen. Und da finden sich dann auch Künstler, die das representen. Das ist halt nun mal gerade einfach voll angesagt, dieses, ja, das sogenannte Flexen, so dieser Angeber-Rap. Das ist halt einfach super angesagt. Und deswegen kann ich da auch ein Stück weit jeden Künstler verstehen, der mit dieser Art von Rap-Musik seine ein, zwei Hits gelandet hat und dann den Teufel tun wird und auf einmal was anderes machen wird, wenn das ein Erfolgsgarant ist, wenn das ein Selbstläufer ist, den das Produkt, sag ich jetzt mal, wenn man es Musik so aufs ein Produkt runterbricht, das zu liefern, was Kohle einbringt. So. Also ist ja auch ein Job.
Glaubt ihr denn, das läuft sich irgendwann mal wieder tot oder müssen wir damit einfach leben? So wie wir auch mit Corona wahrscheinlich am Ende des Tages leben müssen.
Na, was heißt, das läuft sich tot? Ich denke, dass einfach, wie es immer war mit irgendwelchen Hypes, dass dann wieder das Nächste kommt. Ich denke, irgendwann wird wieder die Lyrik eine ganz große Rolle spielen, aber dennoch wird es parallel dann auch noch diese Trap- und Gangster-Rap und so. Das wird alles Bestand für immer haben. Die werden dann aber wahrscheinlich ein bisschen eine kleinere Rolle spielen irgendwann wieder und dann kommt mal wieder deren Zeit. Also es ist, glaube ich, ein ganz normaler Lauf der Dinge.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist gerade das aktuelle große Ding und es wird das nächste große Ding kommen. Und wenn es dann Rap auf Techno-Beats sind, dann freuen wir uns, weil das wieder was ist, wo wir auch mega Bock drauf haben. Gibt ja auch genug Künstler, die vorher nicht so eine Mucke gemacht haben, wie die Mucke, die jetzt gerade läuft, haben umdisponiert, sag ich mal, ihren Style komplett geändert und bei manchen ist es halt, das kannst ja, da kannst du nicht nachgehen, bei manchen ist es voll in die Hose gegangen und manche Künstler haben ihren Musikstil komplett geändert und sind damit super erfolgreich jetzt.
Habt ihr gerade aktuell irgendwas neu entdeckt, was ihr jemandem ans Herz, also den Zuhörern ans Herz legen würdet?
Ne, wir haben auf jeden Fall Freunde von uns, die wir gerne empfehlen würden, das also für Leute, die KIZ und sehr viel Humor im Rap zu schätzen wissen und auch nicht zu PC sind, hätten wir auf jeden Fall eine Band am Start. Die Jungs heißen Menas Moos, sind zwei Schlagzeuglehrer aus Frankfurt, die unserer Meinung nach einen unfassbaren Humor, der noch nicht da gewesen ist, in die Deutschrap-Szene einfließen lassen gerade und sehr mit allen Tabus spielen. Und
ist halt super sarkastisch, ironisch, also nicht nur angehaucht, sondern das ist also volle Bombe. Das sind zwei super intelligente, wie gesagt, der Mike sagt schon, Musiklehrer, die aber einfach mal dieses Extrem der Tabubrüche ganz gut mit einem sehr merkbar ironischen Charakter auf Platte gebracht haben. Finde ich äußerst nice und empfehlenswert.
Genau, ja. Und da bei uns ja eigentlich immer wieder irgendwas Neues kommt, was wir gerade musikalisch feiern, würde ich die ganz gerne in den Vordergrund stellen, weil die sind wirklich wert, eine große Aufmerksamkeit zu bekommen, weil gerade Leute, die KIZ und unsere alten Sachen gefeiert haben, die werden bei denen echt nicht zu kurz kommen. Es ist super witzig und du musst wirklich, also du, entweder lachst du oder du machst vorher das Fenster zu, weil die Nachbarn nicht hören sollen, dass du über sowas lachst. Aber du lachst definitiv.
Und für die anderen, für die anderen Leute, denen die, sei es jetzt die Pop- oder Rap-Szene oder wie auch immer, zu eintönig geworden ist, was ich für mich entdeckt habe, ist einfach mal ein Hörbuch hören. Also habe ich auch jahrelang nicht gemacht, habe ich auch erst vor einem Jahr mit angefangen und finde ich auch super interessant.
Wirklich Hörbücher? Hörst du auch Podcasts oder hörst du explizit Hörbücher und dann gibt es da ein bestimmtes Genre, also vielleicht mehr Krimis?
Hörspiele tatsächlich. Das fand ich, ich habe mal ein Hörbuch probiert, dann habe ich mal ein Hörspiel gehört. Also wirklich Dialoge, gesprochene Dialoge von Synchronsprechern.
Die drei Fragezeichen.
Habe ich Sherlock Holmes für mich entdeckt, habe mir wirklich die kompletten 60 Stunden alle 55 Fälle oder so, die gehen immer so eine knappe oder gute Stunde manchmal, alle Fälle durchgeballert und habe jetzt tatsächlich auch Podcasts für mich entdeckt. Wobei ich da, also bei Hörspielen, ich habe alle möglichen Krimi-Hörspiele jetzt mittlerweile durch. Ich gucke auch mal, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich gebe einfach Krimi-Hörspiel ein und gucke dann die Charts und sowas, wenn ich mit einem wieder durch bin. Und ansonsten habe ich auch Podcasts für mich entdeckt. Da bin ich aber ganz klar, also ich mag diese Comedy-Podcasts und sowas, da bin ich eher raus. Ich bin da so bei Wissenschaft und Technik-Podcasts voll hängen geblieben. So, da bleibe ich voll drauf hängen.
Wie sieht es da mit True Crime aus?
Nee, gar nicht. Ich mag so fiktive, abgedrehte, experimentelle Horrorgeschichten. Also Krimi-Geschichten oder Horrorgeschichten. Sowas finde ich halt ganz geil. Thriller, Horror, Krimi. Diese ganzen Komödien und Liebesdinger und Dramen, da bin ich dann doch eher raus.
Das hat man ja auch im echten Leben schon genug. Horror haben wir ja fast gar nicht gerade.
Tatsächlich, ja.
Ja gut, für euch ist Weihnachten, ist ja jetzt klar. Wir haben, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Was wünscht ihr euch für 2021?
Konzerte.
Spritzen mit 500 Nadeln dran, damit ganz viel ganz schnell geimpft werden können. Also ich will einfach nur, dass die ganze Welt wieder so ist, wie ich die kenne, ja.
Nee, also wirklich, ich wünsche mir einfach nur wieder das normale Leben zurück. Mehr nicht, nichts Neues, nur das Alte wieder. Ich will nur das Alte zurück. Konzerte, Festivals, Veranstaltungen, Clubbesuche, Kneipe, Restaurant.
Menschen.
Keine Maske tragen.
Ja, und vielleicht, dass man auch ein bisschen was aus der ganzen Scheiße mitgenommen hat, weil wir kamen ja jetzt auch das Jahr so ganz gut klar und vielleicht kriegen wir es ja auch auf die Kette, die Welt ein bisschen mehr zu schonen zukünftig.
Bist du Optimist genug, um das zu glauben, dass der Mensch...
Nee, natürlich nicht, aber ich bin Tierfreund genug, um das zu hoffen. Wenn man immer wieder liest, dass wir im Jahre 2050 oder so keine Wildtiere mehr haben oder 2070, dann ist das schon... Was ich einfach nicht wahrhaben möchte.
Nein, ich liebe Tiere auch und ich hoffe das auch genauso sehr wie der Mike, aber wir Menschen sind halt einfach nur die unfassbar ekelhafteste Kreatur, die auf dieser Kugel wandelt. Und wir sind es einfach, also wenn uns die nächste Pandemie, ich sag's ganz ehrlich, wenn uns die nächste Pandemie ausrottet, dann haben wir es auch einfach anders verdient.
Ja, ich finde auch, wir haben diese Pandemie schon verdient, ist gar keine Frage.
Voll,
das
auf jeden Fall. Also Menschen
aber wir Missgeburten machen ja einfach wieder ein Medikament und verstecken uns in Häusern und keiner, so, wir machen ja diese...
Das ist ja, wir können ja sogar die natürliche Selektion überlisten durch unsere Intelligenz, so, das ist das Schlimme. Aber wir haben halt kein Gewissen und keine Vernunft, so, das ist aber, wir sind halt intelligent
Moral.
Genug,
keine Moral,
um alles zu überleben.
Und dann diese Jäger, die sagen, nein, wir haben zu viele Wildtiere im Wald, wir müssen die jetzt schießen, ja genau, die sind das Problem, dreh dich mal um und schieß in die Stadt, du Idiot.
Einmal im Monat muss ich mir auch meine Haifischflossensuppe gönnen, so, das ist auch einfach so.
Ja.
Und außerdem sind Haie doch böse Tiere.
Richtig,
die haben
ja sehr große Zähne, die haben ja auch schon den einen oder anderen Surfer gerissen, da muss man aufpassen. Diese Surfer sind ja sehr wichtig für die Welt und so, für das Ökosystem ist der Surfer ja wichtiger als der Hai. Klar.
Definitiv.
Ja, klar. Auch diese ganzen Rehe, die in unseren Lebensraum Autobahn eindringen.
Ja, ist echt unverständlich. Wie oft gibt es Wildunfälle? Das ist ja auch gefährlich. Also auch für dich als Autofahrer.
Ja, die müssen sich da mal überlegen. Ne? Die denken auch kein zweites Mal nach.
Ja, und wären die Rehe halt intelligent und immer Radio hören? Ja, genau. Dann würden die Stauwarnung nutzen, um die Autobahn zu überqueren.
Ja, aber nein, einfach nicht weit genug entwickelt, diese Rehe und Hirsche und so. Das ist alles ganz schlimm. Bei Wildschweine. Schlimm. Ja. Ich hatte mal eine Wildschweinbegegnung, ich weiß, die interessiert jetzt keinen, aber tatsächlich, ich bin mal im Grunewald mit dem Hund spazieren gegangen und dann stand plötzlich auf dem Weg, also ich war, damals habe ich noch Sport gemacht, da war ich laufen. Bin da so entlang gejoggt und dann stand da plötzlich so ein Wildschwein auf dem Weg. Und der erste Gedanke ist dann so, als Tierfreund denkt man so, ach guck mal, geil, ein Wildschwein. Und der zweite Gedanke ist, verdammt, der Hund ist nicht angeleint. Und der findet vielleicht Wildschweine ganz witzig oder auch bedrohlich. Und dann wurde es wirklich kritisch. Und das war so meine Begegnung mit Wildschweinen, wo ich dachte so,
Ja, mit denen ist nicht
möchte ich
den
jetzt auch
auf jeden
nicht,
Fall.
Ne? Aber schießen muss man sie natürlich auch nicht unbedingt. Also,
nein,
aber das
voll
da
nicht.
In dem
das
Moment hätte
nicht.
Ich mich entscheiden müssen, hätte ich mich für meinen Hund entschieden, ehrlich gesagt.
Ja, yeah, aber hast du das auch, dass du mit Menschen einfach viel weniger Mitleid als mit Tieren hast? So?
Also ja, egal, das ist so schlimm.
In Filmen, in Dokus, egal wo. Ich kann mir Kriegsdokus reinziehen, wo die mir von wie vielen hunderten Todesopfern Bilder zeigen, aber ich kann mir nicht reinziehen, so eine Tierdoku wie zwei Löwen einfach ein Gnu reißen. So, das Gnu total leid.
Ich kann auch keine Animationsfilme gucken, wo Tiere irgendeine Rolle spielen. Finde ich auch, naja. Geht für mich gar nicht. Habe ich schon mal irgendwann erzählt, Stuart Little zum Beispiel, ganz schlimm.
Ja, ja. Bei Menschen kannst du halt im Grunde genommen immer davon ausgehen, dass er es verdient hat.
Ja, und das Tier halt einfach nicht. Und ich bin immer mehr beim Tier. Nee. Ich kann mir auch besser Hundenamen merken, als ehrlich gesagt, ihr habt Kinder, aber ich kann mir besser die Namen von Hunden meiner Bekannten merken, als die der Kinder. Immer so, die haben zwei Kinder, wie heißen die denn nochmal? Aber bei dem Hund weiß ich immer, wie der hieß. Also ich weiß nicht, woran das war. Vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch, keine Ahnung. Aber ich bin vegan. Nee. Ich bin kein schlechter Mensch.
Ja, das ist schon mal lobenswert auf jeden Fall.
Keine Kinder und vegan, also ich mache für alle alles wett. Ich kann ein paar Mal um die Welt reisen und so, ist wurscht. Ich kann fliegen, egal wohin.
Kreuzfahrten.
Jetzt gerade nicht.
Ja.
Aber jetzt, wo der BER auf hat, kann ich bald ganz weit fliegen. Überall hin. Das wird toll.
Ja. Noch hat er nicht auf. Ja,
ja nee, noch fliegt da nichts, also glaube ich. Obwohl, ich habe jetzt wieder gehört, man kann nach Dubai und so reisen. Es gibt schon offensichtlich, was mir nicht bewusst war, aber du kannst auf die Kanaren gerade, und solange es noch keinen harten Lockdown gibt zumindest, kannst du schon auch noch verreisen. Wobei ich mich natürlich frage, ob das wirklich sein muss. Es gibt noch Leute, die verreisen. Ich finde es scheiße.
Es gibt ganz viele Ernies in der Rap-Branche, diese ganzen neureichen Hi-Opis, die fliegen alle nach Dubai und machen da jetzt.
Ja, sind alle in Dubai. Rein. Dubai wird der nächste Hotspot, weil alle sind gerade in Dubai. Die ganzen
Trash-TV-Fuzzis
sind auch alle in Dubai. Also deswegen wird da der nächste Hotspot sein. Und das werden sie abriegeln und dann kommt auch keiner mehr raus wahrscheinlich.
Ja, ich hoffe, dass die da bleiben. Das wäre cool. Das wäre auch gut für unser Land.
Ja. So schaltet man die Konkurrenz aus. Ja, bleibt ihr mal in Dubai. Ist auch schön da.
Ja, wir werden sehen. Das ist
auf jeden Fall auch eine Politik und überhaupt
der Impfstoff bringt.
Das muss man schon alles auch unterstützen, was so in diesen Ländern passiert. Das ist wie.
Na klar, auf jeden Fall.
Ganz gut. Ja, finde ich
gut. Nee, die sind super, die sind gut drauf.
Dann bleibt uns jetzt noch, also mir bleibt euch schöne Weihnachten zu wünschen und den Hörern können wir jetzt auch zusammen schöne Weihnachten wünschen und auch gleich einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2021. Also beschissener kann es eigentlich fast nicht werden.
Nee, ich bin da relativ zuversichtlich. Also, wenn jetzt nicht auf einmal noch die Pest ausbricht oder so, dann sollten wir das jetzt erstmal geschafft haben und die nächsten 10 Jahre Ruhe haben.
Ja, in Beschissenheit ist 2020 ungeschlagen, was dieses
Syphilis. Syphilis ist wieder da. Es gab mehr Syphilis-Infektionen in diesem Jahr als in allen anderen davor. Weil natürlich alle jetzt in Corona-Zeiten rumbumsen, ohne mal Kondome zu benutzen. Und jetzt ist Syphilis wieder ein Thema. Das könnte ein Thema für 2021 werden. 2021.
Syphilis-Pandemie. Ja,
witzig. Da machen wir einen Song drüber. Ja. Okay, ja, danke dir und auch an die Hörer einen guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Weihnachten.
Und ja, dass du auf das du doch noch in Weihnachtsstimmung kommst.
Genau.
Ja, ich kaufe mir einfach eine Lichterkette. Mal gucken, was passiert. Und ein Glühwein.
Christian, aber mach nicht das Blinke-Ding an, das macht dich nur wahnsinnig.
Nee, wirklich, hier hinten in dem Haus, die haben so pinkfarbene, diese Eisspitzen, diese Eis...
Eiszapfen.
Eiszapfen, aber mit so einem pinken Lauflicht in der Wohnung, wo ich denke... Kriegst du doch einen epileptischen Anfall und das ist auch nicht gemütlich. Das
muss die klassische warm-weiße Lichterkette sein.
Vielleicht ist das doch das Ziel. Die wollen einfach, dass der Papa endlich seinen epileptischen Anfall kriegt.
Das ist ja wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Ja. Naja, gut. Na gut. Ja, vielen Dank.
Ich muss jetzt mal das Toilettchen ruft mich.
Dann wollen wir es nicht so lange warten lassen.
Nee, ich bin ja schon ganz hippelig. Danke dir auf jeden Fall.
Bis nächstes Jahr, ne?
Sehr schön.
Ja, bis nächstes Jahr. Ciao, mach's gut. Tschüss.